Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Hundefreunde, heute möchten wir über ein ganz besonderes Thema sprechen. Und es ist mit Sicherheit auch mit das wichtigste Thema. Wie viel kostet eigentlich mein Hund? Heißt, von der Anschaffung bis zum Lebensende kommt natürlich einiges zusammen. Deswegen haben wir heute einen passenden Partner in der Podcast-Folge, und zwar die Hanse Merkur. Ihr könnt es euch schon denken, es geht auch um die OP-Versicherung. Das ist mit Sicherheit ein großer Kostenfaktor, wenn man sie nicht abschließt. Ich spreche aus Erfahrung, denn unser kleiner Kenny, der Yorkshire Terrier vom Podcast Titelbild, ihr kennt ihn, der musste leider schon zweimal operiert werden. Und wir hatten natürlich keine Versicherung. Heißt, wir hätten uns da sehr, sehr viel Geld sparen können. Und hättet ihr das gewusst, 42% aller Hunde müssen im Laufe ihres Lebens eine OP durchlaufen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal eine OP mit einem Hund hattet. Das kann ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Wir sprechen von hohen vierstelligen Beträgen. Das wollen wir uns auf jeden Fall sparen. Deswegen passt der Partner heute sehr gut dazu. Ausgezeichnet vom Finanztest für das hohe Leistungsniveau. Mit sehr günstigen und flexiblen Tarifen schon ab 6,90 € pro Monat. Da kann man schon vieles mit abdecken. Und es geht vor allem um die volle Kostenübernahme. Nicht nur während der OP. Das kann man sich ja vorstellen, da entstehen viele Kosten, aber auch bei der Nachversorgung oder später bei der Physiotherapie, wenn es um den Muskelaufbau oder Erhalt geht, dann ist es natürlich auch wichtig, dass da die Kosten gedeckt werden. Und da gibt es wirklich verschiedene Modelle. Schaut unbedingt mal vorbei. Ich habe euch das Ganze verlinkt in den Shownotes. Dort findet ihr alle Informationen oder unter www.hansemerkur.de/edocs. Jetzt würde ich sagen, wir starten direkt in die Folge. Viel Spaß bei dieser ganz interessanten Folge. eDogs, der Hunde-Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit meinem Arbeitskollegen Felix. Herzlich willkommen, dass du nochmal bei uns im Podcast bist.
Hallo Dennis, ich freue mich, wieder Gast sein zu dürfen.
Wie man im Intro schon erfahren hat, wollen wir heute einmal über das Thema sprechen: Wie viel kostet mein Hund eigentlich wirklich? Weil da kommt ja richtig viel zusammen. Und wie es bei dir ist, Felix, du bist selber Hundebesitzer und kannst da mit Sicherheit sehr gut mitsprechen. Und vor allem, was zum Beispiel Anschaffungskosten und so weiter angeht, da bist du super im Thema, denn du verwaltest oder arbeitest vor allem mit unseren Inseraten, die wir bei eDogs haben, und hast da natürlich einen sehr, sehr großen Überblick und kannst auch mehr oder weniger die Entwicklung, die Zahlen und so weiter deutschlandweit sehr, sehr gut abbilden.
Genau, auf jeden Fall, was unser Portal betrifft, kann ich auf jeden Fall sagen, was wir einfach so in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben. Corona hat uns da ja wirklich vor neue Herausforderungen gestellt, aber natürlich auch allgemein und generell, kann ich da jetzt mittlerweile, glaube ich, schon ganz viel zu sagen.
Ich habe gerade schon angesprochen, das Thema Anschaffungskosten, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Punkt, der am Anfang kommt. Aber es gibt natürlich auch eine dementsprechende Vorbereitung, bevor man sich überhaupt einen Hund kauft. Und da kommen ja auch schon ein paar, sage ich mal, grundsätzliche Sachen dazu. Was hast du zum Beispiel, dein Hund heißt Alvin, was hattest du zum Beispiel im Vorfeld schon besorgt an Sachen, die du zum Beispiel für deinen Hund benötigt hast?
Genau, also als erstes ist das so eine Grundausstattung, die man da hat, ne? Also was braucht man natürlich? Ein Halsband, eine Leine, die kauft man ja als erstes. So ein Welpenset gibt es da oftmals, weil der Hund ja auch noch wächst. Das muss man auch berücksichtigen. Am Anfang ist das eher kleiner, je nachdem, welche Größe der Hund auch später hat, variiert das nochmal. Also so am Anfang habe ich auf jeden Fall erstmal so ein Set gekauft und dann, ja, sobald Ivy dann ausgewachsen war, habe ich dann nochmal so ein, zwei Sets. Ich sag mal, das ist ja man schaut ja auch, dass man was Neues, Modernes, was Tolles irgendwie hat. Aber ja, da war man jetzt vielleicht bei Halsband, Geschirrleine, je nachdem, was man so möchte, ungefähr bei 50 Euro. Aber ich muss auch sagen, das habe ich jetzt schon relativ lange, das Halsband und die Leine, die er hat.
Genau.
Ja, und dann, was hatte ich noch? Ah ja, beim jungen Hund, beim Welpen, da hat man natürlich Spielzeug, da gibt's die verschiedensten Sachen. Da habe ich mich aber auch beraten lassen. Ach, glaube ich, da habe ich auch nachher mehr gekauft, als ich wirklich brauchte. Also habe ich mit Sicherheit so 50 Euro erstmal ausgegeben, allein schon nur für so diese Spielsachen. Und ja, also das war auf jeden Fall dabei. Dann natürlich auch ein Hundebett. Das sollte man auch am Anfang schon haben, wenn der Hund noch zu einem nach Hause kommt. Ja, da ist es auch ganz unterschiedlich, was man da für Hundebetten nimmt. Gibt's auch von bis. Es gibt auch extra orthopädische Hundebetten oder für, ich sag mal, für besonders große Hunde, für schwere Rassen gibt's da verschiedene Sachen und auch ja die verschiedensten Materialien. Vielen ist es ja auch wichtig, dass das so in die Wohnung passt, dass das schön aussieht, dass das irgendwie vielleicht zum eigenen Sofa passt, wenn das Hundebettchen daneben liegt. Und ja, da kann man auch so ja viel ausgeben, aber ja, mein Gott, also ich würde jetzt vielleicht sagen, so ein durchschnittlich gutes Hundebett, da liegt man schon auch schon mal bei 100 Euro im Schnitt,
ja,
würde ich jetzt mal sagen.
Genau, würde ich auch sagen. Wir hatten ja auch schon einige Produkttests hier bei uns bei eDogs und es gibt natürlich wirklich die Möglichkeit von einer einfachen Matte für 10 Euro bis hin teilweise vierstelligen Bereich, wenn man sagt, das ist mehr wirklich ja ein Möbelstück, ein Dekoartikel aus was für, weiß was ich, für Materialien. Ne? Da gibt's natürlich super hochwertige Sachen. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen auch heute in dieser Folge den Durchschnitt abrufen und einfach gucken, was ist da möglich oder worauf sollte man da dann achten.
Auf jeden Fall. Und es ist halt so, am Ende entscheidet der Hund sowieso, wo er liegen möchte. Ich sag mal, so ein Körbchen oder so ein Hundebett, das ist schon wichtig. Der Hund braucht seinen Rückzugsort, wo er sich hinlegen kann, wo er dann auch mal in Ruhe schlafen kann oder wo er sein Spielzeug auch vielleicht drin hat. Das ist total wichtig. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet der Hund selber, wo er liegt. Jetzt ist es bei allen so, das ist ein Windhund, die liegen gerne erhöht. Der liegt gerne auch mal auf dem Sofa oder Bett. Das muss auch jeder selber tolerieren. Und da kann er sich dann immer den Platz aussuchen, wo er gerne gerade.
Du sagst gerade, ein Windhund, der legt sich gerne hoch hin. Das interessiert mich jetzt tatsächlich persönlich. Machen die das irgendwie aus Sicht der Rasse, dass sie erhöht gerne liegen, um vielleicht alles so gut zu überblicken? Oder wie ist das? Oder ist das seine Eigenart?
Nee, ich glaube, das ist bei den Windhunden generell so, dass sie das gerne machen. Das ist jetzt gar nicht nur so bei ihm so. Da habe ich schon von vielen Windhundbesitzern gehört oder auch gesehen, gerade bei Social Media, irgendwie auf Instagram oder so, dass die auch gerne auf dem Sofa liegen oder ja, einfach gerne, die sind halt immer gerne nah am Menschen und liegen gerne bequem und der Mensch sitzt halt auf dem Sofa etwas erhöht und da sitzen Alvin und ich habe es bei anderen Windhunden auch schon gesehen, gerne auf dem Sofa.
Wir sitzen ja auch nicht gerne auf dem Boden.
Das stimmt, ja. Also, wie gesagt, das ist halt bei jedem Hund irgendwie unterschiedlich. Es gibt auch Hunde, denen ist das irgendwie zu weich, zu warm, zu irgendwas. Die liegen gerne auf kälteren Fliesen oder sowas. Also der Hund entscheidet und sucht sich das aus. Und da muss man sich auch ein bisschen auf die Intuition, also meiner Meinung nach so ein bisschen eher auf die Intuition verlassen, wo der Hund dann gerne liegen möchte. Und wie gesagt, aber so dieser Zufluchtsort, das ist jetzt der Raum für den Hund, das Hundebettchen, finde ich immer richtig.
Ja, ganz genau. Jetzt wollen wir direkt auch mit den Anschaffungskosten beginnen. Du hast das bei uns bei eDogs total im Überblick, wie sich vor allem auch dann die Preise zum Beispiel auch jetzt während der Corona-Situation verändert haben. Und ich kann, glaube ich, im Vorfeld schon sagen, es gibt natürlich Anschaffungskosten von bis wieder. Und es hängt natürlich auch davon ab, wo der Hund herkommt, also aus dem Tierheim, Tierschutz, über privat oder halt vom Züchter. Und da gibt's schon auch große Unterschiede, oder?
Ja, total. Es gibt wirklich große Unterschiede. Also wie du gerade schon gesagt hast, Zum einen zum Beispiel der Hund aus dem Tierschutz, der ist von diesen Anschaffungskosten erstmal, ich sag mal, günstiger, kostet weniger. Die Tierschutzvereine, für die ist das wichtig, dass der Hund natürlich, also ist für alle ist es wichtig, wo er hinkommt, dass er ein schönes Zuhause findet. Aber die Tierschutzvereine, die wollen dann im Prinzip ja eine Schutzgebühr dafür haben, ne? Also, dass am Ende irgendwie die Kosten gedeckt sind, was der Hund den Tierschutzverein gekostet hat, die Erstversorgung, eine Untersuchung, vielleicht auch die Kastration schon, Entwurmung, dass der Hund geimpft ist. Das ist immer wichtig für die Tierschutzvereine, dass sie so ein bisschen ihre Kosten decken, dass sie das auch alles so finanziell stemmen können, ne? Und deswegen sind da meist so, ja, ich sag mal, das ist auch ganz unterschiedlich, 300 bis 400 Euro kostet in der Regel meist so ein Hund aus dem Tierschutzverein. Genau, ist das dann zum Beispiel ein Hund von einem Züchter, da sind schon, also dann ist es ja auch wirklich eine gewollte Zucht oder ein gewollter Wurf, eine bestimmte Rasse, und so ein Züchter hat natürlich auch immer Kosten, die ja auch selbst wenn er das als Hobby macht, auch ein bisschen gedeckt haben möchte und auch am Ende haben muss, damit er überhaupt das ermöglichen kann, sich ermöglichen kann, diese Hunde zu züchten und auch wieder, ich sag mal, vertrauensvoll in eine Familie geben zu können. Und deswegen sind da auch je nach, also es hängt echt von der Rasse und manchmal auch von der Größe ab, aber es ist bisher so, dass man für einen Hund von einem zertifizierten Züchter, ich sag mal, 1300, aber auch aufwärts damit rechnen musste und auch da immer wieder Unterschiede gibt, dann kann es auch schon mal sein, dass es 1800 sind. Das kann aber auch schon mal über 2000 Euro, über 2000 Euro gehen. Das war tatsächlich auch vor der Corona-Situation auch vereinzelt so. Aber in der Corona-Situation, jetzt haben wir gemerkt, die Nachfrage nach Hunden war extrem groß. Die Leute waren zu Hause, die hatten Zeit. Es gab Homeoffice, man konnte nicht in den Urlaub fahren. Man hat sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Vielleicht waren auch manche Menschen ein bisschen einsam oder so. Und die wollten dann gerne einen Hund haben, was man auch verstehen kann. Aber es führte einfach ja zu einem richtigen Boom. Auf einmal wurden ganz viele Tierschutzhunde angefragt, weil natürlich auch da der Gedanke natürlich toll ist, zu sagen, ach Mensch, dann ermögliche ich jetzt diesem Hund aus dem Tierschutz ein neues Zuhause, aber natürlich auch Rassehunde oder vielleicht auch einfach nur der Mischlingshund. Gibt es ja auch immer wieder viele, die sagen, ach, so ein Mischlingshund, so eine bunte Mischung, das finde ich eigentlich ganz gut. So einen möchte ich gerne haben. Ja, und diese große Nachfrage hat letztendlich auch dazu geführt, dass, ich sag mal, auch der Preis, und ne, man zahlt ja für einen Hund auch Geld, dass der Preis gestiegen ist oder dass die Preise gestiegen sind. Das ist ja nun mal ganz normal auf einem Markt hier generell, das ist immer ein schwieriges Wort, aber Angebot, Nachfrage, wenn das Angebot nicht mehr so groß ist, die Nachfrage aber groß ist, steigen die Preise. Und das war letztendlich etwas, was wir, ich sag mal, Ende letzten Jahres bis Anfang, Mitte dieses Jahres wirklich feststellen konnten und uns selber gewundert haben, okay, das sind jetzt auf einmal Preise, die für Hunde verlangt werden. Also man hatte diesen Richtwert nicht mehr so wie vorher. Und das war ja eine Situation, die für uns einfach doch auch wieder irgendwie neu war. In der Vergangenheit hat man auch immer mal so geschaut, der Preis war immer so ein bisschen auch ein Gütekriterium, vielleicht für jemanden, also für den Zuchthund auch, dass man gesagt hat, der kostet so und so viel Euro. Und jemand, der eine unseriöse Zucht hatte zum Beispiel oder illegal eingeführte Hunde, hat die irgendwie günstiger verkauft. Und das war einfach auch nicht mehr so. Also selbst irgendwie, die versucht haben, Hunde illegal einzuführen, haben jetzt auch ganz andere Preise aufgerufen, sodass das einfach für uns nicht kein Benchmark mehr war, woran wir auch diese Inserate kontrollieren konnten.
Aber das bedeutet also ein Indikator dafür, dass es vielleicht sich um illegalen Welpenhändler handelt, wenn jetzt zum Beispiel eine Trendhunderasse deutlich günstiger angeboten wird, als sie letztendlich vielleicht vom verifizierten Züchter sind. Das ist nicht mehr das Kriterium, wo man darauf achten sollte. Natürlich sollte man nochmal darauf achten, aber man kann es jetzt daran wirklich nicht mehr festmachen, weil die Betrüger, und da sprichst du ja einfach auch aus deiner Erfahrung, weil du dich jeden Tag damit beschäftigst, sind natürlich auch auf diesen Trend und vor allem auf diesen Boom, den es gab, vor allem während der Lockdown-Zeit, sind die da wirklich drauf auch aufgestiegen, ne?
Auf jeden Fall. Und das hat es echt schwierig gemacht. Zum Glück haben wir auch noch andere Möglichkeiten, technische Filter, über die wir weiterhin auch, ich sag mal, solche Betrüger rausfischen konnten. Das war wirklich, war trotzdem möglich, aber es hat es uns unglaublich erschwert und es hat auch, glaube ich, den Menschen da draußen, unerfahrenen Hundebesitzer, hat es das Leben erschwert zu wissen, okay, ist das jetzt wirklich ein geeigneter Hund und ist das jetzt ein guter Züchter oder was ist das überhaupt für eine Person? Es war einfach nicht mehr so dieses Gütekriterium, was wir in der Vergangenheit auf jeden Fall auch mit berücksichtigt haben, ne? Und auch Privatpersonen, die jetzt auf einmal, ich sag mal, einen Mischlingshund, der war in der Vergangenheit immer nie so teuer. Ne, die Leute haben gesagt, ach, das ist jetzt kein freiwilliger Hund, das war vielleicht auch ein Versehen auf der Hundewiese, war das passiert. dann haben die auch vielleicht, ich sag mal, so einen Betrag genommen, wie es ein Tierheim nimmt, letztendlich da auch vielleicht sogar noch einen Schutzvertrag gemacht, dass das wie so eine Schutzgebühr auch ist. Da wollte sich keiner dran bereichern und dann merkten wir auf einmal, wow, auch diese Mischlingshunde von privaten Personen wurden zum Teil zu Preisen angeboten, die normalerweise einen Rassehund von einem Züchter gekostet.
Ja, ne? Ja.
Und so hatte das wirklich das alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Also gerade in dieser, ne, wie du gesagt hast, in dieser harten Lockdown-Zeit, war da unglaublich viel los. Und dann mit den ersten Lockerungen haben wir aber wiederum eine krasse Veränderung gemerkt. Das heißt, die Leute konnten, hatten wieder mehr Möglichkeiten. Dann ist wieder das Thema Urlaub. Homeoffice-Regelungen wurden wieder gecancelt. Das heißt, man ist nicht mehr 24/7 zu Hause. Man muss vielleicht auch wieder an seine Arbeitsstelle gehen und hat dann auf einmal nicht mehr die Zeit für die Hunde. Und viele Hunde wurden dann, ja, auf welche Art und Weise auch immer gezüchtet. Und es waren dann, ja, weil die Nachfrage erst so groß war, dachten viele, sie müssten dann im Prinzip diesen Markt so ein bisschen bedienen. Das heißt, es waren viele Welpen dort. Und auf einmal war die Nachfrage gar nicht mehr so groß, weil das so abrupt war.
Ja.
Und dann auf einmal war das wieder, dass das mit dem Preis für einen Hund in eine ganz andere Richtung ging, dass es da wieder sich normalisierte ein bisschen. Aber wie gesagt, der Anschaffungspreis beim Hund, das ist tatsächlich immer so ein bisschen ein schwieriges Unterfangen. Da sollte man sich nicht alleine nachrichten, man sollte einfach das Drumherum auch sich genau anschauen, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Welpen anschafft, wie ist der aufgewachsen? Ich glaube, da haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge ausführlich mal drüber gesprochen, wie sieht es bei dem Züchter aus, wie ist der Tierschutzverein, wie ist es bei der Privatperson? Also das ist schon ganz wichtig, auf solche Dinge zu achten und wie gesagt, Preis ist einfach immer ein bisschen ein schwieriges Gütekriterium. Das heißt nicht, dass wenn eine Privatperson vielleicht einen Mischlingswurf hat und möchte gar nicht da so viel Geld für haben, dass das denn deswegen jetzt irgendwie schlecht ist oder jemand unseriös ist. Dem ist das am Ende vielleicht gar nicht so wichtig. Und all diese Strömungen mussten wir, oder da haben wir generell, sind wir da mit konfrontiert, müssen wir immer berücksichtigen und mussten wir in dieser Zeit auch besonders flexibel sein und irgendwo darauf eingehen können auch.
Ich glaube, Felix, du hast jetzt die Anschaffungskosten sehr ausführlich beschrieben, ja. Aber daran sieht man ja auch, wie komplex das Thema ist und warum es wirklich auch solche Schwankungen gibt. Und wir hatten ja wirklich auch Extreme dabei, also extreme Ausreißer, egal ob nach unten oder nach oben. wo man sich dann gefragt hat, okay, warum wird der Hund jetzt für 5.000 Euro angeboten? Warum wird der Hund nur für 150 Euro angeboten? Also solche Unterschiede gab es ja teilweise. Aber da hat man natürlich auch gesehen, wie weit dieser große Kostenfaktor sich natürlich auch als variable Kosten jetzt mit in unsere Rechnung einbeziehen lassen kann. Und ein weiterer Punkt in dem Bereich ist natürlich, wenn der Hund dann jetzt da ist, man hat sich für einen Hund entschieden, welches Futter bekommt der Hund? Und das ist, glaube ich, schon wieder, das ist eigentlich das nächste ganz, ganz komplexe Thema, worüber man nochmal eine eigene Podcast-Folge machen könnte, welche Möglichkeiten es da gibt. Mittlerweile gibt es ja sogar Hunde, die vegetarisch oder vegan ernährt werden. Also da ist ja wirklich auch alles möglich. Am Beispiel von Alvin, was sagst du, wie viel würdest du pro Monat zum Beispiel einkalkulieren, was sein Hundefutter angeht?
Genau, also wie du schon gesagt hast, da kann man eine eigene Podcast-Folge machen und das macht auch jeder anders individuell, was er seinem Hund füttert, ob Trockenfutter, Nassfutter, Barfen, wie auch immer, da gibt es die verschiedensten Varianten. Ich habe mich zumindest bei diesem Grundfutter für ein sehr hochwertiges Trockenfutter entschieden, weil das mir auch seinerzeit vom Züchter empfohlen wurde, die lange Erfahrung damit haben und die Hunde alle da sehr gut mit klarkamen. Und das habe ich dann genommen. Da belaufen sich die Hunde jetzt alleine nur für dieses Trockenfutter vielleicht bei ca. 50 Euro im Monat. Jetzt muss man ja auch sehen, Alvin ist ein kleinerer Windhund, ist ein Whippet, der frisst gar nicht so viel. Ne? Ich sag mal, unsere Nachbarn, die haben eine deutsche Dogge, die kommen da wahrscheinlich jetzt mit hin. Also wo ich ein paar Wochen mit hinkomme, kommen die vielleicht ein paar Tage mit hin.
Ja.
Wie gesagt, ganz abhängig von der Größe kann man da vielleicht schon auch, ich sag mal, vielleicht bei einem mittelgroßen Hund, sagen wir mal, so ein durchschnittlicher Hund, der nicht ganz klein ist oder ganz groß, vielleicht von 50 bis 100 Euro auch im Monat ungefähr ausgehen. Dazu kommen dann ja vielleicht auch nochmal, was hat man noch, Trainingsleckerlis, mal so Kausachen. Ich sag mal, das ist ja auch gerade für die Zähne manchmal ganz gut, gibt es ja auch spezielle so Kauartikel, die auch so ein bisschen den Zahnstein reduzieren. Also sagen wir mal 50 bis 100 Euro Trockenfutter vielleicht auch. Sagen wir, das haben wir ja auch so ungefähr, solche Durchschnittswerte nehmen wir uns jetzt auch nicht hin. Vielleicht auch da nochmal so 20 bis 50 Euro, je nachdem, was man da so haben möchte und auch was man kauft. Mhm. Und das sind jetzt ja auch so ein bisschen so ein paar Durchschnittswerte, auf die wir uns jetzt mal konzentriert haben.
Aber dieser Durchschnittswert bezieht sich auf einen Monat. Das bedeutet, als Hundebesitzer muss man 50 bis 100 Euro von seinem Gehalt zum Beispiel schon wieder abrechnen, weil das sind ja wirklich fixe Kosten, die dann jeden Monat dazukommen.
Ja, du hast auf jeden Fall deine fixen Kosten jeden Monat und das ist auf jeden Fall das Futter, im besten Fall ja nur, weil du musst ja nicht jeden Monat zum Tierarzt oder dergleichen. Ne? Mhm. Also das ist ja alles nochmal an Kosten, die on top kommen und die auch unvorhergesehen kommen können.
Ja, ganz genau. Auf die Punkte gehen wir gleich auch noch ein. Wie sieht's aus mit Halsband, Geschirr, Leine etc.? Also die Ausrüstung, zum Beispiel um spazieren zu gehen oder um unterwegs zu sein. Wie sieht's da aus? Wie oft, sag ich mal, machst du bei dir ein Update und holst dir zum Beispiel neues Equipment?
Also das ist bei mir persönlich gar nicht so oft. Also habe ich ja eben schon erzählt. Also ich habe da irgendwie 2, 3 Halsbänder und 2, 3 Leinen. Ich glaube, da gehöre ich schon zu den Leuten, die sehr wenig haben, weil ich habe 2, 3 schlichte, schöne Sachen, das passt, aber ich weiß auch, dass andere da vielleicht modebewusster sind, vielleicht auch öfters da mal was tauschen oder was anderes machen oder mehr Auswahl haben wollen. Ich brauche das jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe, wie gesagt, 2, 3 vernünftige Halsbänder, Leine. Ich habe zum Beispiel noch eine Schleppleine, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und zeitweise in der Erziehung, Ausbildung habe ich auch mein Geschirr benutzt, aber das ist auch, das handhabt jeder anders. Da, das war halt so das, was ich hatte. Und ich sag mal, wenn man da auch was Hochwertiges kauft, hält es auch länger.
Und was, pflegt. Was würdest du da pauschal jetzt zum Beispiel pro Jahr ansetzen, wenn du es jetzt für dich einmal selber ausrechnen würdest, an, ja, an Preisen oder an quasi ja wirklich Inventar, was du dann auffrischt in dem Bereich, wie viel würdest du pro Jahr dann ungefähr in diese Kategorie ein?
Also Halsbandleine, Geschirr sozusagen in dem Bereich. Ja, also was weiß ich, vielleicht um die 50 Euro, wenn überhaupt.
Okay.
Also ob ich da jetzt immer drauf komme, also es gibt natürlich Hunde, die mit Leidenschaft sowas kaputt machen.
Auch, ja, ne? Ja.
Also gehört eigentlich auch nicht zu. Von daher, ich sag mal, wenn man es auch ein bisschen pflegt, dann hält es einfach auch relativ lange. Ne? Also da kaufe ich eher mal ein neueres Hundebett, weil das eher mal ja auch leidet, weil der Hund da mal drin spielt oder kratzt oder auch dreckig
wälzt
und dann wäscht man es wieder und dann ist das auch irgendwann, ist das dann mal mit der Reise durch.
Ein ganz, ganz großer variabler Punkt ist natürlich auch das Spielzeug. Und wie sieht's da bei dir aus? Was hast du da für Alvin? Und kaufst du da regelmäßig neue Sachen oder hat er so sein Spielzeug, womit du immer gut bedient bist?
Da kommt immer mal wieder was Neues zu. Es geht ja auch immer mal was, da kommt auch immer mal wieder was Neues dazu, aber es geht ja auch immer mal was kaputt. Sodass, ach ja. Also je nachdem, das war als er Junghund war noch mehr, jetzt ist er ja schon 6 Jahre alt, jetzt macht er gar nicht mehr so viel kaputt. Aber wenn wir in so einem Kuscheltier mal zergeln, dann reißt es auch mal und dann landet es halt auch irgendwann im Müll. Also von da, je nachdem, was weiß ich, vielleicht kommen da ja auch noch mal so um die 50 Euro im Jahr vielleicht, kann man da hochrechnen.
Ja.
Es gibt ja auch so ganz tolle Gedächtnisspiele. Das ist schon ein bisschen was Aufwendigeres. Das kostet ein bisschen mehr, aber das hat man dann vielleicht auch nur einmal gekauft. Als so ein Kuscheltier, was dann doch mal dann kaputt geht.
Wie sieht's aus in dem Bereich? Bekommt Alvin zu Weihnachten oder zu Geburtstag ein Spielzeug? Oder feiert ihr seinen Geburtstag oder Weihnachten nicht?
Also in der Form feiern wir es nicht. Das ist jeden Tag Geburtstag und Weihnachten. Also wenn ich was sehe oder was brauche, dann kaufe ich das. Und das ist jetzt nicht so, also dass er unterm Weihnachtsbaum seinen eigenen kleinen Bereich hat, wo die Sachen für ihn liegen. Das habe ich jetzt bei ihm nicht. Wenn er was braucht und wenn ich was finde, dann bringe ich es ihm einfach mit. Von daher kann jeden Tag Geburtstag oder Weihnachten sein.
Als nächstes haben wir einen variablen Punkt. Der hängt nicht davon ab, ob der Hundebesitzer das unbedingt möchte, sondern das hängt nochmal viel mehr davon ab, welche Hunderasse es ist. Und zwar, es geht um den Hundefriseur. Da entstehen natürlich auch Kosten und je nach Hunderasse muss man natürlich unterschiedlich viel da rein investieren, was zum Beispiel die Frisur oder die Pflege des Fells eines Hundes angeht. Wie sieht es bei euch aus? Er hat natürlich sehr, sehr kurzes, ich denke mal, sehr pflegeleichtes Fell.
Es ist total pflegeleicht. Also einen Hundefriseur haben wir jetzt noch nicht besuchen müssen, weil es, wie gesagt, ein kurzer Hund ist, der auch wenig Fell verliert. Aber also es gibt ja wirklich viele Hunde, Langhaarhunde, die da einfach ein bisschen mehr Pflege auch benötigen. Und das kann halt vielleicht auch nicht jeder so gut. Und vielleicht ist dann auch nicht die Ruhe da. Und dann kann man da zu so einem professionellen Hundefriseur gehen. Und der wäscht den Hund dann. Dann kann der auch mal wieder die Unterwolle zupfen. Der kennt sich da viel besser aus, was man für den Hund da machen muss. Und
hat natürlich auch das Werkzeug dazu.
Hat das entsprechende Werkzeug, weiß, wie er den Hund am besten so auch anfassen kann, das der sehr erfahren. Und ich sag mal, da haben wir ja auch, ich sag mal, so Durchschnittskosten, wo man sagen kann, je nachdem, ne, was du auch eben schon gesagt hast, nach Größe des Hundes, kann das schon mal bis zu 40 bis 70 Euro auch bei so einem Besuch, glaube ich, kosten. Und manche gehen alle paar Monate, manch anderer muss alle paar Wochen zum Friseur gehen. Das richtet sich nach Rasse, da sollte man sich vielleicht auch vorher dann doch nochmal auch informieren, wenn es wirklich eine ganz spezielle Rasse ist, was der Züchter oder so, was die für Erfahrungen haben, wie regelmäßig da was stattfinden muss. Ich habe da das Glück, dass ich da nicht so häufig hin muss, beziehungsweise gar nicht.
Das heißt, das Geld kannst du dir sparen, aber da sieht man ja auch, wie variabel das zum Beispiel dann von der Hunderasse abhängig ist, ob du 200-300 Euro vielleicht, wenn du mehrmals im Jahr hin musst, 200-300 Euro im Jahr mehr oder weniger auf dem Konto hast, ne? Das ist ja schon auch ein großer Kostenfaktor.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn man einen Hund hat, muss man damit rechnen, dass einfach Kosten entstehen und wie gesagt, dass man Fixkosten hat und aber auch, wie gesagt, immer mal unvorhergesehene Kosten auch einzukommen können.
Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderes Thema, denn es geht um die Hundeversicherung und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das passt ja auch zu unserem Partner der heutigen Folge, die Hanse Merkur. Und wie sieht es da bei Alvin aus? Was hast du bei Alvin für Versicherungen abgeschlossen? Denn es gibt ja Pflichtversicherung und ja quasi freiwillige Versicherung.
Genau, also du solltest den Hund immer haftpflichtversichert versichert haben. Das ist eine Pflichtversicherung, weil der Hund, es kann natürlich dafür sorgen, dass irgendwo ein Schaden entsteht. Sei es drum, dass er irgendwo was kaputt beißt oder was anderes macht. Ne? Und dann tritt halt diese Haftpflichtversicherung speziell für den Hund in Kraft. Also die sollte man auf jeden Fall haben und die habe ich auch für ihn. Musste ich auch schon mal was kaputt gemacht von jemand anderem, musste ich dann auch schon mal in Anspruch nehmen,
ja.
War kein Problem. Ich müsste genau schauen, aber das beläuft sich, ich glaube, auch immer so ein bisschen auch nach Größe und so und Rasse, kann das schon mal auch variabel sein. Ich glaube, das sind so zwischen 35, vielleicht 80 Euro im Jahr, die da auf einen zukommen. Also das kann man ja sich auch auf den Monat runterrechnen, was mich das vielleicht dann kostet.
Und da können natürlich aber auch ganz, ganz hohe Kosten auftreten, wenn zum Beispiel auch ein Hund, was natürlich nicht geplant ist, aber zum Beispiel kann ein Hund ja auch zum Beispiel einen Autounfall oder sowas provozieren oder auslösen. Und demnach kommt dann natürlich auch die Haftpflichtversicherung, ne? Also wenn er auf der Straße läuft oder ein Fahrradfahrer stürzt dabei oder irgendwie sowas. Das muss natürlich auch alles mitberechnet werden. Deswegen gilt es natürlich in Deutschland auch so, dass man das als Pflichtversicherung sieht, die Haftpflichtversicherung, damit man da einfach, und das sagt der Name ja auch schon, wirklich für solche Sachen abgesichert ist. Ein variabler Teil sind dann zum Beispiel die OP-Versicherung. Hat Alvin eine OP-Versicherung?
Alvin hat auch eine OP-Versicherung. Finde ich auch total wichtig, dass man das hat. Weil ich sage mal, gerade solche Hundeoperationen können unvorhergesehen kommen und können sehr, sehr teuer sein. Und dann ist man da auf jeden Fall auch abgesichert, also für einen selber auch.
Ja.
Ich sag mal, da zahlt man einen monatlich festen Betrag. Das hängt manchmal schon bei 8 Euro, fängt das im Monat an. Und dann zahlt man diesen Betrag. Im besten Fall passiert nichts, aber im Zweifel kann man dann darauf zurückgreifen und ist abgesichert und hat nicht, denn ist vor diesem Riesenkostenberg steht man, weil der kann wirklich, das kann mehrere tausend Euro kosten.
Ganz genau. Also alternativ dann zu einer OP-Versicherung, wenn man die jetzt zum Beispiel nicht abschließen möchte und sich das Geld sparen möchte. Bei der Hanse Merkur geht es, glaube ich, sogar ab 6,90 Euro schon los, was da möglich ist im Monat. Und die Alternative wäre, dass du dir ein Sparbuch zum Beispiel anlegst, wo du so schon mal 3.000 Euro hinterlegst für den Fall der Fälle. Weil man sollte natürlich abgesichert sein, dann auf privater Seite. Aber man weiß ja auch, 3.000 Euro ebenso wegzulegen für seinen Hund ist vielleicht dann auch für viele Menschen gar nicht möglich.
Gar nicht möglich, oder dann hast du doch irgendwie, musst du noch was anderes kaufen, bezahlen. Ach ja, komm, ich nehme das gerade, das Geld. Und das hast du bei einer Versicherung ja nun mal nicht. Und wie gesagt, da gibt's ja auch irgendwie einen Messungsspielraum und was da alles drin enthalten ist. Vorbehandlung, Nachbehandlung. Und. Manchmal auch Therapie ist da irgendwie enthalten.
Genau, ja.
Da gibt es ja verschiedene Angebote, kann man sich auch ganz toll beraten lassen. Und wie gesagt, ich finde, das gibt mir ganz viel Sicherheit, dass wenn mal was passiert, ich weiß, okay, da ist die Versicherung und die zahlt dann halt die Operation. Und nicht, dass man dann denkt, so, oh Gott, ja, wo soll ich das? Also man macht es natürlich, man lässt den Not operieren, wenn es sein muss, aber man muss trotzdem auch, es kostet auch Geld. Und das sind diese unvorhergesehenen Kosten, wo man sich wirklich auch vor der Anschaffung Gedanken zu machen muss. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, einem Sicherheit zu bieten und auch die Kosten im Blick zu behalten.
Alle Infos generell auch zu OP-Versicherungen und auch welche Möglichkeiten es da von unserem Partner, die Hanse Merkur, gibt, habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt oder findet ihr auch unter www.hansemerkur.de/edocs. Und es ist so, Felix, dass du ja auch unseren Hund kennst, den kleinen Kenny. Den kennt ihr vielleicht auch vom Titelbild des Podcasts. Und wir haben für ihn keine OP-Versicherung. Das haben die, oder das hat meine Freundin und deren Familie, hat das nicht abgeschlossen. Allerdings wurde er schon zweimal operiert. Und was du vielleicht auch noch nicht weißt, tatsächlich gibt es statistische Auswertungen, dass 42% aller Hunde im Laufe ihres Lebens eine OP durchlaufen müssen. Und das ist ja schon eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn man dann natürlich auch davon ausgeht, dass die ja Kosten sehr, sehr hoch sind. Und ich habe das im Vorfeld dieser Podcast-Folge einmal nachgeschaut, was wir für Kosten schon hatten bei unserem kleinen Kenny. Und das ist ja wirklich ein ganz kleiner Hund. Vielleicht war das auch am Anfang dann deren Idee, ach, wenn der irgendwas hat, da passiert ja nichts. Oder das wird ja nicht so teuer sein. Aber er hat ein künstliches Schultergelenk und er wurde operiert, weil er einen Hodentumor hatte mit Nierenstein. Und das waren quasi 2 bis 3 OPs, die er schon machen musste. Und ich habe mal nachgeschaut, das hat insgesamt 3.800 Euro gekostet.
Und das ist für 3 OPs, glaube ich, das kann bei manchen, da kostet eine OP schon so viel. Also das ist auf jeden Fall schon, selbst bei seinem so einem kleinen Hund, ein großer Kostenfaktor, der unvorhergesehen kommen kann.
Ja.
Und ja, dann steht man da und da ist es mit so einer Versicherung schon sehr hilfreich. Ich glaube, das ist so modern oder dass es so viel gibt, das ist erst so die letzten Jahre ist das gekommen. Ich weiß gar nicht, also bei meinem vorherigen Hund hatte ich das auch nicht, aber jetzt, ja, als ich vor 5, vor 6 Jahren einen bekommen habe, habe ich gesagt, das schließe ich gleich mit ab.
Ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch, wenn wir jetzt weitergehen Richtung Tierarzt, da gibt es ja durchaus vielleicht auch Posten, die man als Fixkosten ansehen kann, wenn man zum Beispiel eine jährliche Untersuchung macht bei seinem Hund oder sowas. Hast du da sowas, was du zum Beispiel jährlich alle 2 Jahre machst oder vielleicht, weiß ich nicht, zum Hundezahnarzt? Das ist ja quasi auch beim Tierarzt dann abgedeckt. Was hast du da so für, sag ich mal, regelmäßige Termine, die vielleicht Kosten verursachen können?
Also regelmäßige Termine sind eigentlich das Impfen, was regelmäßig stattfinden muss, dann um ja die Entwurmung, also da gibt es dann auch entsprechende Mittel. Das sind jetzt so die regelmäßigen Termine, die ich so beim Tierarzt habe. Ich sag mal, ich bin mal froh, wenn ich nicht zum Tierarzt muss, weil dann ist der Hund nämlich gesund. Und ich sag mal, wenn da nichts ist, dann brauche ich auch nicht zum Tierarzt gehen. Wenn ich dann beim Tierarzt bin, sprich, also wenn es dann wieder eine Impfung gibt, dann wird auch so ein kleiner Check-up nochmal gemacht. Das Herz wird abgehört und in die Augen und Ohren geschaut und alles. Und ja, das sind so die Termine. Also im besten Fall bin ich nicht oft übers Jahr beim Tierarzt, also wenn ich diese Entwurmung mir abhole oder wenn er dann halt zum Impfen kommt und mehr ist da zumindest bei mir jetzt nicht so. Was kostet das? Das sind vielleicht dann auch so 100 bis 150 Euro im Jahr ungefähr. Ich glaube, das ist es dann schon.
Ja, ja.
Jetzt nur diese Standardsachen, da ist nichts. Also natürlich kann das mal sein, der Hund hat einen Infekt oder irgendwie was anderes. Das sind dann, wie gesagt, unvorhergesehene Kosten auch da wieder. Und auch das kann sehr, sehr teuer werden.
Mhm. Oder zum Beispiel, was ja auch vielleicht dann nur ein ganz kleiner Posten ist, wenn man zum Beispiel nicht die Krallen des Hundes selber schneidet, sondern dafür auch zum Tierarzt fährt.
Auch das, ich sag mal, das ist manchmal auch einfacher, weil vielleicht hat der Hund Angst oder man selber ist sich unsicher. Der Tierarzt hat einfach Erfahrung, die haben dann noch eine Tierarzthelferin, die können den Hund dann auch entsprechend gut festhalten und ja, dann kann man das da auch machen lassen.
Mhm, ganz genau. Jetzt hat jeder Hund tatsächlich ja auch oder sollte haben eine sogenannte Plakette und die bekommt man, wenn man den Hund bei den Behörden, bei der Stadt etc. angemeldet hat und dann fällt die sogenannte Hundesteuer an. Die ist ja auch ein Punkt, den wir auf jeden Fall mit einberechnen sollten.
Genau, also du musst deinen Hund bei der Stadt oder bei der Gemeinde musst du anmelden und
was nicht unbedingt alle machen.
Was nicht unbedingt alle machen, aber ich glaube, wenn du erwischt wirst, ich weiß es nicht, kann das schon mal sehr teuer werden.
Ja, das glaube ich auch.
Und das ist auch etwas, was für mich selbstverständlich ist. Der Hund wird angemeldet. Ich zahle da meine Gebühren oder mein Geld auch für. Und du hast ja in vielen Städten dann auch diese Kotbeutelstation. Das fließt da letztendlich ja auch mit rein. Und von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Da muss man aber auch, glaube ich, mal schauen. Es gibt bestimmte Hunderassen, da ist es ein bisschen teurer und hängt, glaube ich, so ein bisschen auch von der Gemeinde und von der Größe ab.
Und tatsächlich gibt es diese Hundesteuer, die es für Hunde gibt, gibt es zum Beispiel auch nicht für Katzen. Das ist ja auch sehr in der Kritik, dass ja viele Katzen auch unterwegs sind. Viele Katzen teilweise auch einiges kaputt machen und vor allem immer auch auf der Jagd sind. Deswegen ist natürlich dieses Thema, soll es auch mal eine Katzensteuer geben, mit Sicherheit auch ein interessantes Thema, was man besprechen kann.
Also ja, durchaus kann man da mal drüber sprechen. Also da kenne ich mich jetzt überhaupt gar nicht aus mit Katzen und so. Also von daher, ja, da habe ich jetzt gar nicht so eine starke Meinung. So, ich finde es halt beim Hund, die sind ja auch einfach viel so mit in der Stadt unterwegs und so. Also finde ich das dann vollkommen auch in Ordnung. Wenn man dann einen gewissen Betrag bezahlt und wie das jetzt gestaffelt ist, das hängt dann auch, wie gesagt, von der Rasse, glaube ich, ab. Ich sag mal, wir haben ja wirklich auch diese Listenhunde zum Beispiel. Ich glaube, da kann das schon mal etwas teurer sein.
In dem Bereich gibt es ja auch besondere Auflagen nochmal, je nach Bundesland, ab und zu sogar je nach Stadt. Also in der Stadt kann auch nochmal da eine besondere Richtlinie etc. sein. Darüber machen wir übrigens auch demnächst einmal eine ganz ausführliche Podcast-Folge, wo wir einmal das ganze Thema Listenhunde angehen und einfach auch mal darauf eingehen, ja, was ist wo wirklich in Deutschland zu beachten und welche Hunderassen gehören in dem Bereich dazu. Felix, dann gibt es eigentlich nur noch ein paar, sage ich mal, variable Sachen, wie zum Beispiel eine Hundetransportbox, wie weitere Ausrüstung und vielleicht was noch ein größeres Thema ist, was auch viele Kosten verursachen kann. Natürlich je nachdem, inwieweit man zum Beispiel diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ist die Hundeerziehung. Und damit meine ich natürlich zum Beispiel sowas wie eine Hundeschule, weil das ist natürlich auch nicht kostenlos.
Auf gar keinen Fall. Und ich muss sagen, ich empfehle das auch eigentlich immer wieder, weil ich hatte vor all dem auch schon einen Hund und hätte jetzt gesagt, ja, ich kannte mich aus. Also den hatten wir auch in der Familie, wir sind mit Hunden groß geworden. Und aber dann trotzdem, dann so ein junger Hund und ein Welpe, ja, da muss man immer wieder vielleicht auch muss man schauen, neue Herausforderungen, vielleicht ist der einfach auch mal ganz anders als der vorherige Hund. Vielleicht, es kann ja auch mal dazu kommen, dass man irgendwie Probleme hat oder so. Und dann ist halt guter Rat auch manchmal teuer.
Ja.
Und deswegen kann man vielleicht auch von Anfang an, das ist auch immer ganz toll für Welpen, dass die unterschiedliche Hunde kennenlernen und einfach noch mit Gleichaltrigen spielen. Das ist ja schon bei denen noch sehr ausgeprägt und total wichtig auch für die soziale Entwicklung, dass sie dann einfach da in so einem Welpenspiel miteinander spielen können und man so die ersten Schritte macht, so was an der Leine gehen angeht oder so ein Rückruf und. Also solche Sachen, die lernt man dann in der Hundeschule und natürlich kostet das auch Geld. Und Das ist, ja, hängt auch so ein bisschen von der Hundeschule ab. Ich sag mal, am Anfang habe ich da schon mehr in investiert, weil wir wirklich viel in dieses Welpenspielstunde gegangen sind und haben so die ersten Junghunde-Erziehungskurse gemacht. Und je nachdem kostet dann, also ob man das jetzt einzeln bezahlen kann, dass das schon mal 12, 13, 15 Euro die Stunde kosten. Oder es gibt Kurse, die man da irgendwie belegen kann, wo man in einem Stück vielleicht irgendwie 50 Euro im Monat bezahlt oder so. Also gibt es verschiedene Varianten auch.
Ich glaube, dass dieser Punkt tatsächlich der Punkt ist, der am meisten unterschätzt wird. Nicht nur unbedingt, sage ich mal, von dem finanziellen Background, also wie viel das auch kostet, sondern noch eher von der Wichtigkeit, dass man das auf jeden Fall mit einkalkulieren sollte, weil da kannst du vielleicht auch als Experte wieder von eDoc sprechen, wie es aussieht zum Beispiel mit den ganzen Inseraten, die wir bekommen. Häufig ist natürlich auch die Vermittlungs- oder Verkaufsursache, dass vielleicht die Person dann auch nicht mit dem Hund klargekommen ist oder dass ja die Erziehung nicht so funktioniert hat, wie man es eigentlich hätte sich vorstellen können. Und ich glaube, dieses Thema Hundeerziehung, das wird sowieso grundsätzlich mehr oder weniger von vielen leider noch unterschätzt, vielleicht auch von vielen, die zum ersten Mal einen Hund haben und noch nicht diese Erfahrung gesammelt haben.
Genau, also vielleicht, also Erziehung, klar, als grundsätzliches Thema ist diese Überforderung, dass man sich das leichter und schöner vorgestellt hat und ach ja, das ist ja so toll mit dem kleinen Welpen und das ist ja alles schön und gut, aber das ist oftmals diese Überforderung, die dann zwischendurch stattfinden kann, weil dann doch alles nicht so funktioniert, weil der Hund dann doch nicht hört, wenn man ihn zurückruft oder partout nicht stubenrein werden möchte oder dergleichen. Also das ist so ein Thema, dass viele Menschen dann doch erstmal so überfordert sind und denken, haben sich das alles ein bisschen leichter vorgestellt. Und auch da spielt es manchmal auch, hängt es von der Rasse ab. Es gibt natürlich Hunderassen, die sind super gelehrig und schnell gelehrig und die wollen lernen und wollen ganz, ganz, ganz viel lernen, dass man sogar manchmal gar nicht dem nachkommt. Oder es gibt wiederum andere Rassen, die sind dann vielleicht ein bisschen schwieriger zu erziehen und da muss man vielleicht einen anderen Weg gehen oder so. Also ich glaube, das ist einfach, dass man sich da auch vorher Gedanken machen muss, bevor ich einen Hund anschaffe. Was sind eigentlich die Charaktereigenschaften? Wie lässt er sich auch erziehen? Weil es gibt einfach Hunde, die sind da einfach ein bisschen anspruchsvoller. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal zum Beispiel ein Labrador, der ist eigentlich, da kann man viel über Futter machen, für Futter macht der alles. Das ist so ein lieber Hund, der ist einfach ein bisschen leichter zu erziehen und da gibt's anspruchsvolle Hunderassen, die einfach da mehr auch Erfahrung vielleicht mit Hunden generell benötigen.
Ja.
Und das ist dann einfach so, was die Leute unterschätzen. Dann steht das Problem, ist auf einmal ein Problem. Und im besten Fall ist ja erstmal Handlungsbedarf da, dass man das selber macht. Man sucht sich einen Experten und geht dann in die Hundeschule und lässt sich entweder in so eine, es gibt hier so Gruppen oder auch in so Einzeltrainings dann gut beraten und auch helfen letztendlich.
Mhm. Ja, und wir wollen natürlich auch verhindern, dass über unsere Plattform jemand sich einen Hund anschafft, aber dann vielleicht nicht gut genug vorbereitet ist, dass er den vielleicht dann doch irgendwann wieder abgeben muss. Unser Ziel ist es natürlich dann auch von eDocs, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, damit der Hund möglichst das Zuhause für immer findet. Das soll ja immer das Ziel sein, ne? Und geht es ja nicht darum, dass der Hund nach 2 Jahren wieder bei uns inseriert wird, sondern dass wir ja wirklich die Hundeinteressierten und die Hundehalter, Hundebesitzer dann zusammenbringen und für jeden Hund einfach das passende Zuhause zu finden.
Genau, also diese Aufklärungsarbeit vorher ist total wichtig. Es kann aber einfach auch zu dem Punkt kommen, dass Hund und Hundehalter, dass es Gründe gibt, es kann Gründe geben, warum sich die Wege leider trennen müssen. Und das mussten wir jetzt auch schon feststellen. Viele Menschen haben sich Hunde früh, also einfach unbedacht angeschafft und haben gesehen, ich habe diese Zeit und mich und bin überfordert und sonst irgendwas und haben dann trotzdem im Sinne des Hundes, und das finde ich auch eine sehr gute und wichtige Entscheidung, und es ist mit Sicherheit auch nicht einfach, sich das einzugestehen, zu sagen, ich kann dem Hund so nicht mehr gerecht werden, ich kann diesem dieses hundegerechte Leben gar nicht bieten und muss mich dann schweren Herzens, aber im Sinne des Hundes, ihn in ein neues Zuhause entlassen. Und wie gesagt, das gibt es einfach, und das ist auch, sollte man nicht frühzeitig vorurteilen, weil es kann einfach Gründe geben, und am Ende ist das Wichtigste natürlich auch das Hundewohl, und vielleicht ist er einfach in einer anderen Familie oder in einem anderen Zuhause dann letztendlich besser aufgehoben. Deswegen ist es so wichtig, sich vorher, und ne, darauf weisen wir hin und versuchen wir immer zu informieren auch und aufzuklären, was kommt auf mich zu, wie einschränkt es mein Leben, und ne, was kommt tatsächlich auch Kosten auf mich zu, weil das ja kann dann schon mal einfach viel sein. Deswegen ist es von unserer Seite immer total wichtig zu sagen, in den einzelnen Bereichen können wir einfach Hilfestellungen mitgeben, dass es eigentlich gar nicht dazu kommt, dass ein Hund, wie auch immer, dann ein neues Zuhause suchen muss, oder man für den Hund ein neues Zuhause suchen muss. Aber es kommt leider vor.
Ja, ganz genau. Und wir haben jetzt viel über fixe und variable Kosten gesprochen. Ja, zum Abschluss der Podcast-Folge können wir ja noch einmal auch auf Beispielrechnungen gehen, die wir zum Beispiel auch rausgesucht haben. Und es ist so, ich weiß nicht, ob hättest du gedacht, dass das wirklich eine so hohe Zahl ist, dass man quasi für ja die ganze Lebenszeit eines Hundes zwischen 12 und 20.000 Euro rechnen muss.
Genau, also als ich diesen Durchschnitt zum Wert gesehen habe, war ich schon, dachte, wow, das ist ganz schön viel. Wenn man jetzt von einer Lebensdauer, ich sag mal im besten Fall, wird ja so ein Hund 12 bis 15 Jahre alt, mit allem drumherum. Ja, die Summe ist recht hoch, aber
schon realistisch.
Vielleicht schon realistisch, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man kann manchmal so durchs Leben kommen oder durchs Hundeleben kommen, ohne dass man großartig zum Tierarzt muss, aber es kann halt auch anders sein, ja.
Und unabhängig von der Rasse, die natürlich dann variable Kosten verursacht, entweder hohe oder niedrige Kosten, ist eigentlich der größte variable Punkt am Ende die OP, falls dem Hund etwas passiert und da vielleicht ein ganzer Batzen an Geld dazukommt, wenn man zum Beispiel keine Versicherung hat. Und so haben wir, glaube ich, jetzt die Podcast-Folge gut abgerundet, weil das kann am Ende natürlich vielleicht, wenn du einen großen Hund hast, der generell teuer ist, wo man vielleicht von 20.000 Euro ausgeht, dann keine Versicherung in Form einer OP-Versicherung hast, vielleicht dann nochmal 3, 4, 5, du hast gesagt, teilweise sind die Kosten extrem hoch, je nachdem, was der Hund hat, ob es eine Magenverschlingung oder irgendwie sowas ist, dann kann natürlich da dieser Punkt auch nochmal sehr stark jetzt in diese Haupt- oder in dieses Hauptergebnis reinspielen.
Genau, das sind diese unvorhergesehenen Kosten, über die man sich klar sein sollte, die sehr, sehr hoch sein können, in was so eine OP angeht. Und deswegen, um auf Nummer sicher zu gehen, finde ich diese Möglichkeit total super.
Und im Idealfall soll der Hund natürlich möglichst lange gesund bleiben und am besten nie in seinem Leben, also die, wenn man die Statistik glauben darf, die 58%, die keine OP benötigen während ihres Lebens. Es wäre natürlich schön, wenn diese Zahl noch erhöht wird, aber man muss da natürlich auch realistisch sein.
Ja, und da spielen ja wirklich so viele Faktoren rein, sei es ein Unfall oder irgendwelche anderen Sachen. Also ich glaube, das ist halt eine Statistik, und im besten Fall ist der Hund gesund und braucht keine OP.
Das war das perfekte Schlusswort für diese Podcast-Folge. Felix, vielen Dank für deine Meinung, aber vor allem natürlich deine Erfahrung auch als Hundebesitzer und deine Expertise hier bei eDogs, denn du bist ja wirklich jeden Tag damit beschäftigt und konntest natürlich jetzt viel Input in diese Folge reinbringen. Wie viel kostet eigentlich mein Hund? Ich glaube, wir haben es jetzt endgültig einmal durchgesprochen. Es ist unglaublich variabel, aber 12.000 bis 20.000 Euro ist auf jeden Fall eine Nummer. Und es gibt verschiedene Kostenpunkte, die man unbedingt einbehalten möchte. Ich werde euch auf jeden Fall in den Shownotes auch unsere Artikel dazu verlinken, wo wir zum Beispiel auch eine Liste haben, wo zum Beispiel alle Kosten nochmal auf dem Überblick oder im Überblick sind. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und wir haben natürlich auch die Rasseporträts. Du hast auch gesagt, man soll sich im Vorfeld mit der Rasse beschäftigen. Was wird da benötigt, was wird nicht benötigt. Dort steht auch nochmal alles drin. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, Felix. Alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao.